Lukas 11. Und zwar ab Vers 5. Nachdem Jesus den Jüngern also auf die Frage, Herr, lehre uns beten, das Vater unser gelehrt hat, fängt er jetzt an, ein Gleichnis ihnen zu erzählen und sie nochmal zu ermutigen, wie sie beten sollen. Bevor ich euch das lese, möchte ich euch nochmal auf diese Bitte hinweisen, Herr, lehre uns beten. Die Jünger fragen Jesus, lehre uns beten. Und wie antwortet Jesus? Was gibt ihnen Jesus als Antwort auf die Frage nach dem Gebet? Er gibt ihnen ein Gebet, was nur aus Bitten besteht. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber im Vater Unser, da ist kein Lobpreis, keine Klage, kein Dank, sondern es besteht nur aus Bitten. Jesus lehrt beten in Bitten. Natürlich können wir daneben auch danken und können auch klagen und können Gott loben und preisen. Aber dadurch, dass Jesus uns im Vater Unser nur bitten lehrt, wird wiederum das deutlich, was ich die ganze Zeit schon mit euch gesagt habe, dass wir abhängig sind von Gott, dass wir Gott brauchen. Und nachdem Jesus jetzt seinen Jüngern erklärt hat, was sie beten sollen, kommt er jetzt in diesem Gleichnis dazu, wie sie beten sollen. Und da steht Lukas 11 ab Vers 5, und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, Freund, leihe mir 3 Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mache mir keine Mühe. Die Tür ist schon verschlossen, meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um ein Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben, zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also die Botschaft des Textes lautet folgendermaßen, Jesus fordert uns auf, eindringlich mit Ausdauer zu beten. Und Jesus geht so weit, dass er sogar sagt, wir sollen aufdringlich beten. Ja, dieses Wort, was dort steht, Aufdringlichkeit. Wir kommen dann nochmal dazu. Darum habe ich darüber geschrieben, sei aufdringlich im Gebet. Wir können jetzt zurückfragen, ja, ist Gott nicht zu groß? Ist Gott nicht zu heilig? Ja, so, Gott in seiner Souveränität, dass wir jetzt aufdringlich zu Gott kommen sollen, dass wir ihn gängeln und drängeln sollen mit unseren Bitten. Müssten wir nicht eigentlich vorsichtig vor Gott treten? Bisschen bescheiden sein, ja, zurückhaltend sein. Immerhin ist es Gott, der heilige Gott. Und dann ist es nicht so, dass Gott sowieso alles weiß. Gott weiß doch, was wir nötig haben. Müssen wir ihn denn ständig bedrängen mit unseren Bitten? Reicht es nicht, wenn wir Gott einmal unsere Anliegen vortragen? Er wird sich doch erstens hören, er wird sie zweitens nicht vergessen und drittens sieht er unsere Lage sowieso viel besser als wir und weiß, was wir brauchen. Ja, wäre es vielleicht sogar so, dass wenn wir mehr als einmal unsere Bitte vor Gott vortragen, dass das eigentlich Kleinglauben ist? Dass wir nicht daran glauben, dass Gott uns jetzt gehört hat, dass wir immer noch daran zweifeln, ob Gott uns jetzt erhören will und dass wir dann immer wieder unsere Bitten wiederholen. In der Bibel steht ja auch, plappert nicht wie die Heiden. Also die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist, warum fordert uns Jesus durch dieses Gleichnis hier auf, dass wir mit Ausdauer aufdringlich beten sollen? Also, wir kommen zum ersten Punkt, sei aufdringlich im Gebet. Wenn Jesus uns das sagt, dann bedeutet das, Gebet ist nicht nur einfach das Vortragen unserer Bedürfnisse vor Gott, sondern Gebet bedeutet das kontinuierliche, das ausdauernde Vortragen unserer Bedürfnisse vor Gott. Ja, die Verben, die dann später gebraucht werden, wer klopft, der findet, wer sucht, der wird aufgetan, das sind Verben in Präsens und es sind, und das macht dann deutlich, dass diese Zeitform, diese grammatische Fall macht deutlich, dass man das ständig machen soll. Also überall in diesem Text wird deutlich, dass wir das zum Gebet, diese Beharrlichkeit, diese Ausdauer, diese Aufdringlichkeit dazugehört. Und Jesus, um das wirklich uns deutlich zu machen, verwendet hier wieder eine ziemlich krasse Geschichte, und das macht Jesus ja ständig, dass er Gleichnisse nimmt, die einfach irgendwo aus dem Leben gegriffen sind, aber dann doch ganz anders sind. Ja? Da ist also ein Freund, der um Mitternacht Besuch bekommt, und das konnte mal passieren. Damals war das Reisen gefährlich, man ist vielleicht durch irgendwelche Gründe nicht so schnell vorangekommen. Gut, das kann heute auch passieren, wenn man mit der Deutschen Bahn fährt, aber da kommt man schon mal um Mitternacht oder später an. Und dann ist es aber so gewesen, dass man damals meistens nur für einen Tag Brot gebacken hat, damit das nicht schlecht wird, alt wird, schimmelig wird. Man hatte ja keinen Kühlschrank. Und deshalb war es durchaus normal, dass am Abend kein Essen mehr im Haus war, was man mal schnell dem Gast anbieten konnte, aber man musste ihm was anbieten. Das war absolute, man konnte nicht sagen, ja, pass auf, jetzt komm, leg dich erstmal hin und ich gehe morgen früh zum Bäcker, sondern das gehörte zur Gastfreundschaftlichkeit dazu, dass man jetzt dem was zu essen anbieten kann. Also wenn ich mal zu euch zu Gast bin, und sei es, dass ich nachts um 24 Uhr komme, wisst ihr, was zu tun ist. Ja? Ich bin biblisch, ihr seid biblisch. Kümmert euch. Ja? Nein. Also das war damals so. Und jetzt kommt er zu seinem Freund und klopft da an die Tür. Und wir wundern uns ja, warum ruft er jetzt aus dem Haus raus? Warum liegen wir alle in einem Raum? Warum kann er nicht ihm einfach was geben? Nun, damals hatten die nicht solche großen Häuser wie wir heute, sondern die hatten ein Haus, das bestand aus einem Raum, eventuell zwei Räumen. Und in einem Raum lagen die alle nebeneinander und haben dort eben geschlafen. Und wenn der jetzt aufstehen müsste, es war schon schlimm genug, dass er an die Tür klopft und über seine drei Kinder oder fünf drüber steigen musste und dann auch irgendwo das Brot rausgraben musste, dann war das ganze Haus munter und er hatte richtig viel zu tun, um seine Kinder wieder ins Schlaf zu kriegen. Wer Kinder hat, der kann das dann mal herausfinden. Versucht mal mit euren Kindern alle in einen Raum zu schlafen. Und dann kommt eine kleine Störung. Also das zum Hintergrund dieser Geschichte. Aber wie geht's weiter? Vers 8. Wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, also wenn er das schon nicht macht aus Freundschaftlichkeit, aus Liebe, aus Nächstenliebe, dann wird er es doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Unverschämt, aufdringlich, das ist das Wort. Da steckt drin Unermüdlichkeit, Unnachgiebigkeit, Mut. Man könnte sogar so weit gehen, dass dort ja, Mut, der schon Richtung Frechheit grenzt. Ja, wir sollen wirklich aufdringlich beten. Ich meine, was braucht es ja für einen Mut? Ja, einen schamlosen Mut, nachts, mitternachts beim Freund zu klingeln und dort das ganze Haus in Unruhe zu bringen, nur um ein Stück Brot zu bekommen. Aber Jesus zeigt uns denn die Macht dieser aufdringlichen Bitte. Der Nachbar wird letztendlich das rausgeben, was der Freund braucht. Im nächsten Vers kommt dann die Schlussfolgerung von Jesus, die Schlussfolgerung von diesem Gleichnis. Ja, und Jesus verweist uns damit auf die alltäglichen Erfahrungen, die doch jeder hat. Schau mal, wenn du was verloren hast, dann gehst du los und du suchst es und dann findest du es. Wenn du irgendwo anklopfst, ja, klopf mal lange genug, dann wird dir irgendwann die Tür geöffnet. Wenn du jemand bittest, dann wird er dir helfen. Nicht immer, aber das ist ja die alltägliche Erfahrung. dass Menschen einhelfen. Und das sind diese Verben, die eben im Imperative sind. Ja, Jesus befiehlt uns das, und das sind Imperative im Präsens, das macht deutlich kontinuierlich. Also wir sollen nicht nur einmal klopfen, nicht nur einmal bitten, nicht nur einmal suchen, sondern bleibt dran, hört damit nicht auf, macht ununterbrochen weiter. Und diese Aufdringlichkeit, diese Ausdauer, die wird euch Erfolg bringen. Ja, es geht ja darum, wie können unsere Gebete effektiv werden, wie können sie Wirkung haben. Als ich noch auf Wanderschaft gewesen bin, da sind wir mal mit so einer Gruppe von 15 Wandergesellen an der Elbe von Hamburg aus gelaufen. Und dort ist dann irgendwann so eine Gegend, wo also ziemlich nichts mehr los ist. Ja, wenn es dann Abend wird, sucht man sich als Wandergeselle irgendwie eine Unterkunft. Und meistens geht man dann zu einem Wirtshaus oder zu einem Bauern oder zum Pfarrer irgendwo hin, wo man denkt, den kannst du fragen. Und dort war so eine Gegend, da waren sozusagen nur solche Wohnhäuser, meistens sogar noch so mehrstöckige. Also so eine Bedingung, wo es ganz schwer ist, an der Klingelanlage unten, ja, Entschuldigung, wir sind hier 15 Wandergesellen und suchen ein Nachtquartier, ja, dann klick. Also wir waren da ziemlich aufgeschmissen, es war natürlich Winter, es war kalt und wir sind alle schon lang getrottet und haben uns darauf gefasst gemacht, das wird jetzt ewig dauern. Und einer von der Truppe, der ist einfach an jedes Haus gegangen. Er hat überall geklingelt, überall geklopft. Irgendwann hat im Haus ihm Brot gegeben und ein bisschen Essen gegeben. Das nächste Haus hat ihm irgendwas zu trinken gegeben. Der kam immer wieder an und ging dann wieder in die Häuser und hat weiter geklingelt. Wir liefen auf dem Damm und er brachte immer die Sachen hoch. Und irgendwann klingelt er und hat es dann zu ihm gewunken. Und da war tatsächlich einer, ja, im dritten Stock, der gesagt hat, ja, kommt mal hoch. Ja, wir sind aber ein paar mehr. Na ja, kommt mal hoch. Und das war so ein älterer Herr, dessen Frau war gerade unterwegs. Und dann sind alle in seine Wohnung im dritten Stock genommen, 15 Wandergesellen, so, die hat er reingenommen und hat dann geguckt, alle Nudeln rausgeholt und zu essen gegeben. Die Frau kam später, dann haben wir noch Spiele gespielt, es war ein herrlicher Abend, ja? Weil dieser eine so aufdringlich war, hat nicht aufgehört. Es gibt natürlich auch frommere Beispiele, ein schönes, was ich denke, was auch herausfordernd ist, das ist von Georg Müller, wieder dieser Mann des Gebets. Er hatte einen Freund, der war ungläubig und für den hat er gebetet. Und für den hat er immer wieder gebetet, sehr lange gebetet. Er hat für ihn eigentlich sein Leben lang gebetet. Am Ende seines Lebens hat er gesagt, ich habe 63 Jahre und 8 Monate für die Bekehrung eines Menschen gebetet. Er ist noch nicht bekehrt. Aber Gott wird es bestimmt tun. Wie kann es anders sein? Wir haben die unveränderliche Verheißung Gottes und auf die verlasse ich mich. Und wisst ihr was? Georg Müller ist gestorben und der Mann war immer noch nicht bekehrt. Aber nachdem er gestorben ist, noch bevor er ins Grab gesenkt wurde, hat er sich bekehrt. Also beharrliches Gebet bringt Wirkung. Nur die Frage ist doch, warum will Gott von uns, dass wir so beharrlich sind, dass wir so aufdringlich sind, so ausdauernd sind im Gebet? Was bringt das? Warum kann Gott unsere Wünsche nicht einfach sofort erfüllen oder uns deutlich machen, nein, diese Bitte kann ich dir nicht erfüllen oder pass auf, diese Bitte werde ich dir später erfüllen. Warum fordert von uns Jesus, dass wir diese Ausdauer im Gebet erlernen und dranbleiben? Und dazu möchte ich euch jetzt 5 Gründe nennen, warum Aufdringlichkeit, warum Ausdauer im Gebet so wichtig für uns ist. Das macht er nicht umsonst, das macht er nicht, um uns zu gängeln, um uns irgendwie eine Aufgabe zu geben, damit wir uns ein bisschen daran abmühen können, sondern das ist wichtig für uns. Der erste Grund, unser Glaube wächst dadurch. Ja, gerade durch Gottes Schweigen oder wenn Gott sagt, jetzt noch nicht, dann wird unser Glaube dadurch geprüft und durch diese Prüfung wächst er. Das sind die Verse, die ich heute schon mal erwähnt hatte, Jakobus 1, 2 bis 4. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel an euch sein. Also durch dieses Dranbleiben im Gebet, durch diese Ausdauer, dass wir sagen, gut, Gott hat meine Bitte jetzt nicht erfüllt, aber ich weiß, dass Gott mächtig ist, dass er diese Bitte erfüllen kann und dass er mich bittet, dass ich dranbleibe, wachsen wir im Glauben. Ganz wichtig. Und der nächste Punkt schließt sich dann da an. Zweitens Beharrlichkeit oder Aufdringlichkeit, Ausdauer, das führt zur Geduld. Das ist eine ganz wichtige Sache für uns, dass wir Geduld erlernen. Ja, Gott hat einen perfekten Zeitplan. Gott will unsere Gebete gebrauchen, er will durch unsere Gebete wirken, aber Gott hat eben diesen perfekten Zeitplan. Er weiß, wann was stattfinden soll, wann was geschehen soll, damit es wirklich gut ist. Und wir müssen dann eben Geduld lernen. Wir müssen lernen, auf Gottes Handeln zu warten. Und wir lernen das, indem wir Ausdauer im Gebet erlernen. Und dritter Punkt. Die Beharrlichkeit bringt einen Prozess in uns voran, zu erkennen, was wir wirklich brauchen, für was wir beten müssen. Wenn wir immer wieder unsere Bitten vor Gott bringen und er sie eben nicht erfüllt, dann ist es an uns, dass wir unsere Bitten immer mehr abwägen, dass wir sie vergleichen mit Gottes Willen. Ja, wir hatten das ja. Es geht ja darum, dass wir um oder nach Gottes Willen bitten. Und dieser Prozess wird dann in uns angestoßen, wenn wir immer wieder unsere Bitten vor Gott bringen. Da können wir auch immer wieder da überlegen, ist es Gottes Wille, dass ich danach bete? Habe ich die richtige Motivation? Ein vierter Grund, Beharrlichkeit oder Ausdauer im Gebet bereitet entsprechenden Dank vor, wenn dann die Bitte erfüllt wird. Auch das ist ganz wichtig. Ja, die meisten Dinge in unserem Leben, die können wir erst wirklich richtig wertschätzen, wenn wir sie mal entbehren mussten oder wenn wir lange dafür arbeiten mussten oder wenn wir dafür kämpfen mussten oder eben wenn wir lange dafür gebetet haben. Wenn Gott uns dann diese Bitte erfüllt, dann sind wir so weit, dass wir wirklich erkennen, wie wichtig das ist und dann können wir auch entsprechender Art und Weise dankbar sein. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas wie Heimweh hattet, aber wenn man immer zu Hause ist und immer wieder zu Hause ist und nur kurz weg oder wenn man dann weg ist, dann geht es dann auch gut, dann ist man im Urlaub, dann bekommt man vielleicht nicht Heimweh und weiß nicht, was toll ist, dass man ein Zuhause hat. Aber wenn man dann mal richtig in der Ferne ist und in der Not ist und wenn es einmal wirklich dreckig geht, dann wird man zurückblicken und dann wird man das erste Mal im Leben wahrscheinlich erfahren, wie ging es mir gut zu Hause? Was hatte ich dort alles? Wie gnädig war Gott dort zu mir? Und welche Reichtum habe ich gelebt? Ja, so ist es bei allen Dingen in eurem Leben. Wenn ihr es mal entbehren müsst, dann werdet ihr erkennen, wie reich Gott euch beschenkt hat. Und dann werdet ihr umso dankbarer sein können, wenn er es euch wiedergibt. Und ein fünfter Punkt. In der Beharrlichkeit oder in der Ausdauer können wir die Bitten immer mehr, immer weiter überdenken und erkennen, wo Gott uns selbst gebrauchen will, um diese Bitten zu beantworten. Den hatte ich ja auch gestern schon mal benannt, das ist wieder unsere Mitarbeit. Wenn wir immer und immer wieder Gott bitten, dann können wir auch immer und immer wieder nachdenken, Herr, wo willst du mich gebrauchen als dein Werkzeug, dass ich selber mit dazu beitragen kann, dass diese Bitten erfüllt werden. Alle diese Dinge werden durch eure Ausdauer, durch eure Aufdringlichkeit im Gebet bewirkt. Und all diese Dinge, die sind gut für euch. Die lassen euch im Glauben wachsen. Die lassen euch in der Verbindung mit Gott wachsen. Versteht ihr? Eure Bitte, die ihr bei Gott vorgetragen habt, die muss eben noch gar nicht erfüllt sein und ihr werdet schon gesegnet. Allein, weil ihr mit Ausdauer betet. Das bedeutet, dass die Aufdringlichkeit im Gebet eben kein Kleinglauben zeigt. Dass man einfach nicht glaubt, dass Gott uns jetzt, hat das jetzt gehört, will er uns jetzt ernst nehmen? Nein, das ist kein Kleinglaube, sondern es ist ein starker Glaube. Weil man nämlich an Gott festhält und auf Gott vertraut und weiß, dass er handeln kann, auch wenn es eben nicht so aussieht. Auch wenn die Umstände genau dagegen sprechen. Auch wenn alle sagen, ja, wo ist jetzt dein Gott? Er hat deine Bitte nicht erfüllt, er hat nicht eingegriffen. Und wenn man dann trotzdem weiter zu Gott bittet, dann zeigt das eben den starken Glauben. Also wir können schon alleine von dem beharrlichen Gebet profitieren. Da muss die Bitte, da muss das Gebet noch gar nicht erfüllt sein. Aber Jesus geht natürlich hier weiter und er macht deutlich, wisst ihr was, dieses beharrliche, dieses aufdringliche Gebet wird Wirkung haben. Und das ist der zweite Punkt. Ja. Erstens war sein aufdringlichem Gebet und zweitens, denn dieses aufdringliche Gebet wirkt. Ja, wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und dann kommt dieses Beispiel von dem Sohn mit dem Vater, wo der Sohn den Vater um alltägliche Dinge bittet, um Dinge einer Nahrung. Das war nichts Besonderes. Der hat nicht nach einem neuen Computer gefragt oder nach einem tollen Handy oder irgend sowas, so ein Luxusartikel, sondern ganz normale Dinge. Ja, ein Stück Brot und ein Ei. Und Jesus sagt, natürlich wird der Vater dem Jungen was zu essen geben. Und hier spielt natürlich Jesus wieder auf unser Verhältnis zu Gott an. Ja, das wird in diesen ganzen Beispielen deutlich. Wenn der Freund in der Nacht dann irgendwann doch Hilfe bekommt. Ja, wenn der Vater dem Kind das Nötige gibt. Ja, wie viel mehr wird es doch bei Gott der Fall sein? Gott, dessen Güte alle unsere menschlichen Begriffe übersteigt. Und wisst ihr was? Jesus selbst ist der größte Beweis für diese Güte Gottes, für seine Treue zu uns. Ja, Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Ja, dieses Lied, was wir jetzt neu gelernt haben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott hat uns doch schon das Beste gegeben. Wie sollten wir dann nicht jetzt zu ihm gehen und uns um all die Dinge, die wir brauchen, bitten, aufdringlich bitten, mit Ausdauer bitten? Gott will uns das geben. Gott will uns segnen. Und das wird jetzt in diesem letzten Teil besonders deutlich. Gott gibt uns nicht nur das, was wir brauchen zum täglichen Leben. Gott gibt uns das Beste, was er uns überhaupt geben kann. Und das Wichtigste, das Größte, das Beste, das, was wir am dringendsten brauchen, das ist Gott selbst. Wir brauchen gute Gaben, aber wir brauchen vor allem Gott, den Geber der guten Gaben. Wisst ihr, die Bibel macht das deutlich. Gott ist unser Schöpfer und Gott hat uns mit einem Ziel, mit einem Sinn geschaffen. Und dieses Ziel, dieser Sinn in unserem Leben ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann bedeutet das für uns Segen und Erfüllung. Es gibt im Alten Testament eine immer wiederkehrende Verheißung, wo Gott sagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Kinder sein. Wir werden eine Familie sein, wir werden Gemeinschaft haben. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist das, was Gott sagt, was unser Leben bestimmen soll, was unser Ziel ist. Und genau das will uns Gott geben. Er will uns seine Gegenwart schenken. Und er macht das durch die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Gott hat seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt. Und Jesus ist dann am Kreuz für unsere Sünden, für unsere Gottlosigkeit gestorben, damit wir wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen können. Damit wir, die wir gottlos waren, geistvoll werden können. Also die Gabe der Gemeinschaft mit Gott durch das Werk Jesu und durch den Heiligen Geist, das ist die größte Zuwendung, die Gott an uns gegeben hat. Und Christus hat uns dann verheißen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wie? Durch den Heiligen Geist. Ja, Gott sagt, ihr werdet meine Kinder sein, ihr seid meine Kinder. Wie? Durch den Heiligen Geist. Der, der den Geist hat, der ist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Ihr werdet neues Leben bekommen, Leben im Überfluss, ewiges Leben, wie durch den Heiligen Geist. Ihr werdet versiegelt, ihr werdet fest in diese Gemeinschaft hineingebunden. Ich halte euch fest in meiner Hand. Keiner kann euch rausreißen. Ihr werdet Erben des Reiches Gottes sein, wie durch den Heiligen Geist. Ihr werdet mein Wort erkennen und mein Wort wird in euer Herz kommen und ihr werdet dieses Wort sogar tun können, wie durch den Heiligen Geist. Ihr werdet heilig sein. Ihr seid meine geliebten, heiligen Kinder. Ich sehe euch an, wie ich Christus ansehe, als meine Kinder, wie durch den Heiligen Geist. Ihr werdet getröstet sein, wie durch den Heiligen Geist. Und ihr werdet zu mir beten können. Und zwar so, dass ich eure Gebete annehmen kann und erfüllen kann. Wie? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, schreibt Paulus im Römer 8, der bittet für uns mit unaussprechlichen Seufzern vor Gott. Nun, wenn das das Beste ist, was uns passieren kann, diese Gemeinschaft mit Gott durch den Heiligen Geist und durch das Werk Jesu, wenn Jesus hier dieses ganze Kapitel über das Gebet abschließt mit der Bitte um den Heiligen Geist, dann ist das eine Herausforderung für uns. Das ist nicht nur eine Verheißung, das ist eben toll, sondern das ist eine Herausforderung für euer Gebetsleben. Eine viel wichtigere Gabe als materielle Segnungen, das ist der Heilige Geist. Können wir die Fenster kurz zumachen hier auf der Seite? Das bedeutet, unser geistliches Wohlergehen ist wichtiger als unser leibliches Wohlergehen. Und wenn ihr an eure Gebete denkt, um was betet ihr? Was macht den Großteil eurer Bitten vor Gott aus? Euer geistliches Wohlergehen oder euer leibliches Wohlergehen? Wisst ihr, die Reihenfolge des Vaterunsers ist hier wieder bestimmend. Zuerst Gott. Vorrechtheit Gottes. Und dann die Verherrlichung Gottes. Und das bedeutet Segen für uns. Nun, was bittet ihr? Um was bittet ihr Gott? Um eure Arbeit, um Ausbildung, um eure Prüfung, um eure Schule, um eure Lebensführung, um den Unterhalt, um Gesundheit, um eure Familie. Ja, das sollen wir machen. Das ist alles gut und wichtig. Diese Anliegen sind es definitiv wert, dass man dafür beharrlich zu Gott geht und ihn bittet. Die Frage ist, bestehen eure Gebete nur daraus? Oder bittet ihr auch darum, dass ihr mehr von Gott selbst haben möchtet? Mehr von seinem Geist. Und Jesus macht uns deutlich, das ist das, worauf es ankommt. Dass wir mehr von Gott selbst haben, dass wir Gott mehr erkennen, dass wir im Glauben wachsen. Lest mal die Gebete, die Paulus spricht in seinen Briefen. Meistens im ersten Kapitel hat er gleich ein Gebet. Und wenn Paulus dann betet für die Gemeinde, dann geht es meistens darum, dass Paulus betet, dass sie in Erkenntnis der Liebe, in Erkenntnis Christi, in Erkenntnis Gottes wachsen. Und wenn sie dann in dieser Erkenntnis wachsen, dann wird das ihr ganzes Leben prägen. Nun, und ich möchte euch noch was am Schluss jetzt fragen. Ich weiß nicht, wie viel ihr betet. Aber ich nehme mal an, dass es vielleicht nicht so viel ist, wie Jesus uns das hier vorschlägt. Und die Frage ist doch, warum beten wir so wenig? Warum beten wir so wenig, wo uns Gott so viel verheißen hat? Ja, das ist so, als ob ein Millionär ankommt und sagt, pass mal auf, ich habe jetzt hier 3 Millionen mit dabei, bitte mich um Geld und ich gebe es dir dann. Und wir sagen, ja, pass auf, gib mir 5 Euro, da kann ich mir ein Eis holen. Ah nee, warte, hast du gesagt 3 Millionen? Gib mir 10 Euro, da kann ich mir lieber ein, nee, pass auf, gib mir 100 Euro, dann lade ich die ganze Osterfreizeitsgruppe ein. So ist das, so treten wir vor Gott. Da kommt jemand mit 3 Millionen und sagt, komm, bitte, was du willst, ich gebe es dir. Warum sind Gebete bei uns oft so eine traditionelle Beigabe? Ja, dass wir sagen, so Leute, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen anfangen, ich bete noch mal kurz. Das ist so ein Spruch, den ich auch selber verwendet habe und immer wieder verwende. Ja, ich bete noch mal kurz. So, wir machen noch mal schnell die nötige kleine fromme Beigabe und dann wollen wir mit dem eigentlichen beginnen. Und warum liegen unsere Schwerpunkte in unserem Leben und auch in unserem Glaubensleben oft woanders, eben nicht im Gebet? Warum sind wir so träge, obwohl wir doch Gebetserhörungen erlebt haben, obwohl wir von großartigen Gebetserhörungen gehört haben? Ja, einige von euch kennen die Familie Bauer, wo ein schwerer Unfall war, eine Tochter, die war eigentlich querschnittsgelähmt. Viele haben dafür gebetet und Gott hat Heilung geschenkt. Und so kann jeder vielleicht auch aus seinem eigenen Leben von Gebetserhörungen erzählen. Ja, und warum sind wir so träge im Gebet und vernachlässigen das Gebet, wo wir doch die Bibel lesen und sehen, dass Jesus, der Sohn Gottes selbst, so viel gebetet hat. Also wenn einer das Gebet nicht nötig hatte, dann war es doch Jesus. Der konnte doch alles selber machen. Aber Jesus war ständig im Gebet, er zog sich ständig zurück. Da kamen die Massen, sie wollten Jesus sehen, die waren begeistert von ihm. Jesus hätte die Chance nutzen können, er hätte sagen können, Gott, warte mal schnell, ich muss jetzt erstmal hier evangelisieren, ich muss hier heilen, ich muss jetzt hier die Leute erreichen. Und was hat er gemacht? Er hat sich immer wieder regelmäßig zurückgezogen ins Gebet. Weil er dadurch dann wirklich helfen und heilen und wirken konnte. Also nehmt diesen Aufruf von Jesus ernst. Nicht bloß heute, nicht bloß in den nächsten Tagen, nicht bloß in den nächsten Wochen, bis dann die Eindrücke dieser Freizeit langsam wieder dahin fließen. Und ich gebe euch jetzt ein paar Ideen mit, wie ihr das tatsächlich praktisch ausführen könnt, dass ihr da dranbleiben könnt. Der erste Hinweis ist, plant euren Tag ein und legt euch bestimmte Zeiten für euer Gebet fest. Macht euch einen Plan, ja. Man kann natürlich darüber hinaus beten. Natürlich, das sollen wir auch. Aber legt euch doch mal bestimmte Zeiten fest. Und lebt nicht so in den Tag hinein. Und wenn man dann mal eine Minute Zeit hat oder wenn mal eine Aufgabe schwierig ist und wir brauchen Gott, oder wenn ich dann am Abend im Bett liege, hundemüde, dann nutze ich das Gebet noch als die letzte Einschlafhilfe. Da ist doch oft so. Jetzt bete ich noch und dann so bei der übernächsten Bitte sackert man so hin und dann wird man noch ein bisschen wach. Und da habe ich eigentlich schon Amen gesagt, Gott? Naja, Amen. Und gut ist, ja. Legt doch mal bestimmte Zeiten fest, wo ihr sagt, da bete ich jetzt. Ja, wartet nicht darauf, bis ihr in der Stimmung seid, geistvoll euch fühlt, jetzt müsste ich mal mit Gott reden, sondern legt die Zeit fest und dann nutzt die Zeit, lest die Bibel und betet. Und dann werdet ihr durch diese Regelmäßigkeit im Gebet wachsen. Ein zweiter wichtiger Punkt, nutzt die Möglichkeiten des gemeinsamen Gebets. Ja, wenn Gebetskreis in der Gemeinde ist, dann gilt oft so ein ungeschriebenes Gebot für die Gemeinde, für alle, aber besonders auch für die Jugendlichen. Ja, das ist nicht so wichtig. Erstens, beten kann ich auch zu Hause, da muss ich nicht extra dahin gehen. Zweitens, da sitzen eh nur die Alten zusammen. Und drittens, ich kann ja auch was Wichtigeres noch machen. Und viertens, ich gehe dann wieder, wenn Bibelstunde ist. Dann höre ich auch was, dann kann ich auch was lernen. Aber warum soll ich denn zum Gebetskreis gehen? Wisst ihr was? Gott hat uns umso größere Verheißung gegeben, wenn wir gemeinsam zusammenkommen, uns einig werden und gemeinsam beten, Fürbitte halten. Nutzt diese Gelegenheit. Ich habe mich mit ein ganz paar Pastoren nun schon unterhalten, seitdem ich selber Pastor bin. Und eine meiner Fragen ist dann immer, wenn wir uns über die Gemeinde unterhalten, habt ihr einen Gebetskreis? Ja, wie viele kommen? 5. Von einem Pastor, der in einer Gemeinde 300 hat. 5. Und das höre ich von allen. Und das bei den Verheißungen, die Jesus für das Gebet gibt. Und noch ein Punkt, macht euch eine Gebetsliste. Wisst ihr seid vergesslich. Das ist kein Problem, deshalb hat uns Gott Papier geschenkt, und Stifte geschenkt, Computer geschenkt, Handys geschenkt, Apps geschenkt. Macht euch Stichpunkte, macht euch eine Liste, eine Gebetsliste und dann betet diese Gebetsliste ab. Wisst ihr, wir sind vergesslich, aber die Not ist trotzdem da. Menschen brauchen eure Fürbitte. Gott will durch euer Gebet handeln in der Welt. Und dann ist es eben kein Grund zu sagen, ja, ich wollte ja beten, ich habe es ja auch einmal gemacht, sogar zweimal, aber dann habe ich es einfach vergessen, dass da ein Gebetsanliegen war. Macht euch eine Gebetsliste und den kann man dann einteilen nach Wochentagen. Ihr müsst nicht jeden Tag alles beten. Ihr könnt euch sagen, Montag bete ich für meine Familie, am Dienstag für die Gemeinde, am Mittwoch für die Mission, am Donnerstag für den Sonntag und für den Gottesdienst und für die Jugend und so weiter und so fort. Und die schwierigen, die wichtigen Fälle, die stehen sowieso dabei. Und dann die Gebetsanliegen, die Gott uns in seinem Wort gibt. Bittet für die Regierung. Ja, macht das einmal die Woche. Betet für geistliches Wachstum von euch selbst, von der Gemeinde. Wie soll ein Aufbruch in der Gemeinde kommen? Wie sollen Menschen zum Glauben kommen, wenn wir nicht dafür bitten? Also, versuch das mal auszuführen, ganz praktisch, und dann wachs dadurch im Gebet. Wisst ihr, es ist ein Privileg, dass wir vor Gott treten dürfen. Das ist kein Zusatzprogramm, keine so fromme, traditionelle Angelegenheit. Das ist ein Geschenk, ein Privileg. Das ist Gnade. Christus ist dafür am Kreuz gestorben, dass wir jetzt beten dürfen. Dass wir zu Gott kommen dürfen. Dass wir wie Kinder vor unserem Vater treten dürfen. Wir können es vielleicht nicht begreifen, was es bedeutet, im Namen Jesu vor Gott zu treten. Wir können es vielleicht nicht hier wirklich erkennen, dass wir wie Jesus selbst vor Gott treten dürfen und ihn bitten dürfen. Das können wir vielleicht nicht tun. Können wir vielleicht erst im Himmel begreifen. Aber wisst ihr was? Wir können es gebrauchen. Wir können es nutzen. Und das ist jetzt mein letzter Punkt. Gott hat uns dieses Privileg gegeben, hat uns dieses Geschenk gegeben. Wisst ihr, wie ihr Gott für dieses Geschenk danken könnt, dass ihr beten könnt?
Als Nutzen.
Nutzen, genau. Indem ihr dieses Geschenk nutzt. Wir können Gott danken, indem wir bitten. Das ist Gottes Logik. Wir können Gott danken für das Geschenk des Gebets, indem wir ihn bitten. Amen.